Ja, in meinem Kalender steht heute Totensonntag. Das ist ein Feiertag, den gibt es seit fast 200 Jahren. Den hat König Friedrich Wilhelm III. Von Preußen im Jahr 1816 gesetzt, dass die evangelische Kirche in Preußen ihn feiern soll. Wenn man jetzt das als das erste Jahr nimmt, dann müssten wir tatsächlich sagen, heute wird zum 200. Mal, exakt zum 200. Mal, dieser Totensonntag als kirchlicher Feiertag begangen. Feiern heißt ja nicht immer Party, sondern es kann auch eine Gedenkfeier sein. Und dieser Gedenktag also, der sollte eben überall in den preußischen Gebieten begangen werden, aber letztlich haben alle evangelischen Kirchen diesen Gedenktag so übernommen. Und in der Kirche wird dafür allerdings meistens der Begriff Ewigkeitssonntag verwendet. Ich muss sagen, ich kannte früher diesen Begriff Ewigkeitssonntag gar nicht so genau. Ich kannte wohl Totensonntag ebenso, wie es im Kalender steht. Aber Ewigkeitssonntag, das ist doch irgendwie noch was anderes. Und ich finde diesen Begriff eigentlich auch viel passender. Weil Ewigkeitssonntag so darauf verweist, ja, dass wir eine Perspektive haben, die darüber hinausreicht, dass eben mit dem Tod noch nicht alles aus ist. Sondern unsere Perspektive reicht über den Tod hinaus in die Ewigkeit. Wir haben eine Ewigkeitsperspektive. Darum ist dieser Begriff, finde ich, sehr passend. Und dazu gehört natürlich auch die Gewissheit, dass wir davon ausgehen dürfen, in Ewigkeit werden wir auch, weil wir gemeinsam an Jesus Christus glauben, mit denen vereint sein, die vielleicht jetzt schon verstorben sind. Das ist eine sehr tröstliche Botschaft. Und indem wir an die Verstorbenen denken, werden wir ja immer auch mit unserer eigenen Endlichkeit konfrontiert, mit dieser Endlichkeit unseres eigenen irdischen Lebens. Wir werden uns dessen klar, auch wir leben nicht, zumindest hier in Fleisch und Blut, nicht ewig. Und wir werden daran erinnert, dass auch unser Körper dem Verfall preisgegeben ist. Bei mir ist das zum Beispiel so, ich muss ungefähr seit einer Woche eine Brille tragen. Sieht schick aus, danke. Ja, also ich bin auch, da bin ich sehr froh drüber, sehr ermutigt worden schon von Leuten. Und dann geht man in so ein Brillengeschäft und die sagen ja Brillenmode und das Ganze klingt so, Mensch, das kann ja auch ganz dekorativ sein. Aber es täuscht eigentlich doch wieder nicht darüber hinweg, dass es kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eigentlich ein Anzeichen von körperlichem Verfall ist, was sich hier bemerkbar macht. Ich finde das jetzt witzig. Das war jetzt gar nicht als Witz. Ich bin jetzt ehrlich gesagt schockiert. Aber ich bin im Übrigen auch tatsächlich sehr dankbar. Ich sehe euch richtig gut inzwischen wieder. Und ihr seht toll aus hier. Claudia, du siehst toll aus in der letzten Reihe. Ich finde das eine ganz große Offenbarung, euch so richtig scharf sehen zu können. Und darum bin ich dankbar für die Technik, die sich weiterentwickelt, für die medizinischen Möglichkeiten. Aber auch das täuscht oder kann nicht darüber hinwegtäuschen. Unser Leben ist dem Verfall preisgegeben, unser körperliches Leben hier. Leute, die schon länger mit einer Brille unterwegs sind, denken, Mann, was macht der hier für ein Hermann? Heißt jemand Hermann? Ich will dich nicht an... ihr versteht mich schon. Aber stellen wir uns einen anderen Mann, wegen einen 100-Jährigen vor, der super gesund ist, der immer topfit war und trotzdem wird der auch irgendwann merken, dass seine Kräfte schwinden. Und dass er einfach sich nicht mehr körperlich regenerieren kann. Auch sein Körper, wenn er noch so fit ist und vielleicht nie eine Brille brauchte, ist dem Verfall preisgegeben. Und dazwischen gibt es ganz viele Zwischenstufen, ganz viele Erfahrungen, die wir machen können, die uns unsere Begrenztheit zeigen, ganz viele Erfahrungen von Krankheit, von Nöten, die alle letztlich darauf hinweisen, wir leben hier nicht in einem perfekten Umfeld, sondern eben alles ist dem Verfall preisgegeben. Und wir wollen gucken, in der Bibel gibt es natürlich viele Aussagen dazu und wir wollen heute darauf gemeinsam schauen. Gerade sich bewusst zu machen, mein Leben ist eben begrenzt. Im Psalm 39 heißt es zum Beispiel: Herr, erinnere mich daran, wie kurz mein Leben ist und dass meine Tage gezählt sind, damit ich erkenne, wie vergänglich mein Leben ist. Mein Leben währt nicht länger als die Breite meiner Hand und ist vor dir nur wie ein Augenblick. Nur wie ein Hauch ist jeder Mensch, wie sicher er auch steht. Und im Psalm 90 wird es noch ein bisschen mehr auf den Punkt gebracht: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. So, wie gehen Menschen damit um, wenn sie mit Leid, Verlust und Tod konfrontiert werden? Welche Lehren haben sie gezogen aus dieser Tatsache, dass sie wissen, ihr Leben, ihre ganze menschliche Existenz hier auf der Erde ist einfach begrenzt? Man kann auch als Christ hier eine durchaus falsche Erwartung haben. Eine falsche Einstellung zu Leben und Tod oder auch zu Leiden. Eine Einstellung, die gar nicht der Aussage der Bibel entspricht. Und es kann dazu führen, solche falschen Erwartungen, dass es zu Enttäuschungen führt und letztlich zu Bitterkeit, weil man von falschen Grundlagen ausgegangen ist. Und ganz ehrlich, wenn es wirklich schlimm ist, dann kommt eine Hoffnungslosigkeit heraus und die ist ja auch bitter. Aber muss es darauf hinauslaufen? Trotz dieser Tatsache, dieser unabwindbaren Tatsache, dass wir diese Vergänglichkeit haben, wie verhält es sich im Gegensatz einfach zu dieser Bitterkeit, zu dieser Hoffnungslosigkeit mit der Ewigkeitsperspektive, über die wir heute nachdenken wollen? Und wir wollen dieser Frage nachgehen anhand eines Bibeltextes. Das ist der Psalm 23. Wir lesen den erstmal einmal zusammen nach der Luther-Übersetzung. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich glaube, dieser Psalm ist zu Recht als einer der Höhepunkte der Bibel, auch der Poesie, bezeichnet worden. Ich habe einiges darüber gelesen, jetzt auch im Vorfeld von dem britischen Prediger Charles Haddon Spurgeon. Der hat im 19. Jahrhundert gelebt. Und viele seiner Gedanken waren für mich eine Inspiration, die habe ich mit aufgegriffen. Lasst uns gucken, was dieser Psalm eigentlich sagt. Man liest da so drüber weg, das klingt so nett. Und da steckt so viel drin. Anfangs heißt es also: Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Da steckt schon eine Aussage drin, in welchem Verhältnis derjenige, nämlich David, der diesen Psalm geschrieben hat, zu Gott steht. Sagt er: Er ist der Hirte, ich bin das Schaf. Mein Leben liegt, mein ganzes Geschick liegt in Gottes Hand, sagt er damit. Und mir wird nichts mangeln, ja. Mein Leben liegt in Gottes Hand und darauf möchte ich kurz noch ein bisschen eingehen. Das ist ein bisschen unpopulär heutzutage, glaube ich. Wenn ihr euch vorstellt, was in letzter Zeit hier bei uns los war, Anfang des Monats hatten wir diese Bundestagsentscheidung zum Thema Sterbehilfe. Und es ging darum, soll es erlaubt sein, dass auch zum Beispiel Sterbehilfevereine, mehr oder weniger geschäftlich, Leute aktiv, ja, letztlich töten. Und eigentlich macht mich das sowieso schon relativ fassungslos, was für eine Diskussion es darüber gibt. Noch ein bisschen überraschter war ich allerdings, als ich dann, nachdem das beschlossen war, dass das ja nicht dieses Geschäftliche erlaubt sein soll, wohl im Angehörigenkreis und in Hospiz unter ganz bestimmten Bedingungen, aber wie dann Tage später in der Zeitung Leserbriefe dazu kamen. Und diese Leserbriefe, die ich dazu gelesen habe, bei uns hier in der Tageszeitung, waren alle negativ. Sie sagten: Wie kann das sein? Jemand, die vom Bundestag, die sind völlig vom Volk weg, die entscheiden da was und ich habe gar nicht mehr die Wahlfreiheit. Ja? Ich möchte doch selbst bestimmen können, wie und wann ich sterbe. Solche Aussagen kamen da, Selbstbestimmtheit. Nur solche Aussagen. Es war keine positive Aussage. Wir wollen heute selbst bestimmen können. Und es ist ja ein bisschen wahnsinnig, zu sagen, in Fragen des Todes selbst zu bestimmen. Und ich habe mich wirklich gefragt, kann das wahr sein? Stellen wir uns vor, jemand sagt, ja, ich will irgendwann selbst bestimmen, wann ich, da wird ja gern das Wort benutzt, in Würde dann dahinscheiden kann, indem ich selber so irgendwie mit entsprechender Hilfestellung meinem Leben ein Ende setze, bevor alles viel zu schlimm wird. Und ich habe überlegt, stellen die Leute sich eigentlich auch mal die andere Frage? Ich meine, so eine Selbstbestimmung ist ja nicht nur eine Freiheit, sondern das kann auch eine Verpflichtung sein. Was ist, wenn zum Beispiel nachher jemand kommt, ey Alter, du bist jetzt 75 Jahre alt, es wird langsam anstrengend mit dir. Ich würde sagen, geh doch mal bitte zu einem dieser Vereine und ich gebe dir auch die, wie auch viel Euro auch immer. Und scheide mal bitte jetzt aus dem Leben, es wird sonst für uns langsam ein bisschen schwer auszuhalten. Ich übertreibe natürlich maßlos, aber plötzlich sind Leute in der Situation, selber bestimmen zu müssen, oh, es wäre jetzt unverantwortlich, am Leben zu bleiben. Pervers, ne? Krasse Situation. Und ich muss sagen, mir ist der Gedanke eigentlich doch viel angenehmer zu sagen, es gibt Grenzen, wo unsere Selbstbestimmung eigentlich aufhört. So wie dieser Psalm sagt, ich bin mit meinem Leben in der Hand des Höchsten. Ich will gar nicht in die Verantwortung gesetzt werden müssen, selber zu entscheiden. Ich habe mir nicht ausgesucht, wann ich geboren werde. Das hat Gott getan. Und er wird auch aussuchen, wann ich sterben werde. Und dieser Psalm, der sagt eben, ich gebe mein Leben in Gottes Hand. Und das ist gar nichts Schlechtes. Da ist die Selbstbestimmung eher wie ein Fluch, wenn man sie hätte. Nein, er darf sein Leben in Gottes Hand legen. Ich fand übrigens in dem Zusammenhang, das würde ich gerne einfach nochmal sagen, eine Aussage toll, die unser früherer Bundespräsident Horst Köhler mal gesagt hat. Da heißt es, der Mensch sollte an der Hand, nicht durch die Hand der Angehörigen sterben. Ja. Aneinander Anteil nehmen, den Angehörigen, die auf dem letzten Weg sind, beistehen, aber nicht noch dazu beitragen, dass sie möglichst schnell das Zeitliche segnen. Das finde ich eine gute Haltung. Das Leben zu geben und zu nehmen, ist Gottes Sache. Und David sagt hier, mir wird nichts mangeln. Und darin wird einfach ein tiefes Vertrauen deutlich, dass er sagt, Gott gibt mir alles, was ich wirklich brauche. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Der vorhin schon genannte Prediger Spurgeon hat da zwei Dimensionen drin gesehen. Das eine ist so dieses Beschauliche. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Man kann auch übersetzen, er lagert mich. Ja, ich habe eine Ruhepause auf einer grünen Aue, darf, wenn ich mich so in die Rolle eines Schafs versetze, das frische Gras knabbern, darf ausruhen und mich stärken. Und auf der anderen Seite, das frische Wasser, zu dem ich hingeführt werde, das ist ein Bild für das wahre Leben. Gott führt mich zum wahren Leben. Also einerseits diese Kräftigung, diese Ruhe, dieses Angekommensein. Andererseits aber auch, ich habe eine Richtung, eine Blickrichtung. Ich darf wachsen, ich darf mich entwickeln. Ich tanke wahres Leben. Und weiter heißt es, er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er erquicket meine Seele ist einfach diese Vorstellung, wenn ich matt und mutlos bin, dann baut er mich wieder auf. Dann führt er meine Seele zurück zur Lebenskraft. Auch so ein ganz positives Bild. Und dass er mich auf rechter Straße führt, kann man auch übersetzen. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit. Dahinter steht die Überzeugung, wenn ich mich Gottes Wegen anvertraue, ja, wenn ich mich Gottes Wegen anvertraue, dann wird seine Gerechtigkeit mit mir sein. Ich darf mich leiten lassen und wissen, hier bin ich richtig. Rechte Straße heißt es eine richtige Straße. Ich bin hier richtig. Egal, was ein Sturm tobt oder so, ich bin auf dieser Straße unterwegs und es ist Gottes Straße und es ist die richtige Straße. Das ist eine tiefe Gewissheit, ein tiefes Vertrauen. Und dann heißt es weiter, ob ich schon wanderte, im finsteren Tal heißt es dann gleich noch, also ob ich schon wanderte, hier wird das Wort Wandern benutzt und Wandern ist ja nicht Hetzen. Wandern ist ein ruhiger, gemessener Schritt mit einem bestimmten Ziel vor Augen. Das ist die Haltung, ich bin hier ruhig und gefasst unterwegs und ich gehe diesen Weg bis zu meinem Ziel. Das ist Wandern. Ich werde ihn bis zu Ende gehen und werde dieses Tal, von dem wir gleich noch sprechen werden, am Ende durchschritten haben. Das Wort Wandern, das sagt Spurgeon auch, jedes Wort dieses Verses, gerade dieses vierten Verses, ist irgendwie so aussagekräftig. Das Wort Wandern drückt so etwas Positives aus, so etwas Friedvolles, nicht in Hast. Aber eben Wandern im finsteren Tal, heißt es. Und das finstere Tal, da lohnt sich auch hier genauer zu lesen, was der biblische Urtext dazu sagt. Da heißt es eigentlich das Tal des Todesschattens. Klingt wie ein ganz dramatisches Wort, Todesschattens oder das Todschattental. Ganz dramatisches Wort, klingt sehr düster. Aber man kann umgekehrt auch sagen, da wo Schatten ist, da ist auch Licht. Der Schatten trifft einen vielleicht, aber dahinter ist das Licht. Und wenn wir uns überlegen, was kann dieses Tal für uns ganz praktisch bedeuten, das können manchmal einfach nur deprimierende Gedanken sein, die einen runterziehen. Sorgen, die man sich macht, die einen irgendwie in eine tiefe Depression stürzen. Vielleicht sogar eine krankhafte Depression, aber auch einfach dieses Deprimiertsein, dieses Niedergeschlagensein. Es kann zweitens aber auch heißen, dass es eine richtige, echte, tiefe Krise ist. Eine Leidenszeit, eine körperliche Leidenszeit vielleicht oder auch eine seelische Leidenszeit. Und schließlich kann es heißen, tatsächlich, dass es um den Tod geht. Wir wandern durch das Tal des Todesschattens. Da hat Spurgeon sozusagen den Übergang verstanden, den Übergang in eine hellleuchtende Ewigkeit. Dieses Durchschreiten des Tals und dahinter kommt die Ewigkeit, in der ich eben ewig sein werde. Der Tod ist hier nur ein Schatten. Durch diesen Schatten können wir hindurchgehen und er kann uns nicht daran hindern, weiterzugehen. Da wird das plötzlich nicht mehr ganz so düster. Spurgeon sagt, so ein Schwert kann töten, aber der Schatten eines Schwertes kann nicht töten. Und ein Berg kann einen Schatten werfen, aber der Schatten des Berges, durch den kann ich durchgehen. Und so sagt er hier, wir können weitergehen in die ewige Herrlichkeit mit Gott. Und ich möchte an der Stelle eine Aussage aus dem Neuen Testament dazu lesen, aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, wo es nämlich heißt, wenn dies geschieht, dieses Durchschreiten, wenn unsere vergänglichen irdischen Körper in unvergängliche himmlische Körper verwandelt sind, dann wird sich das Schriftwort erfüllen, der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Und hier merken wir, dass diese Ewigkeitsperspektive einen ganz anderen Blick auch auf den Tod, bis hin zum Tod, aber auch in anderen Leidenszeiten zulässt. Und Spurgeon sagt, lasst uns fröhlich sein, dass jenseits des Todes das Licht ist. Schließlich kommen wir zu dieser Aussage, ich fürchte ich kein Unglück. Und einerseits ist davon Furcht die Rede, andererseits von Unglück. Oder man kann auch sagen, ich fürchte nichts Böses. Und diese Furcht ist ja so ein Thema für sich. Man kann sich unglaublich fürchten, unabhängig davon, wie viel Grund dazu man eigentlich hat. Manchmal machen wir uns Sorgen und Spurgeon sagt, wir erleiden 1000 Tode, indem wir den einen fürchten. Einfach weil wir uns so viel mehr sorgen um bestimmte Dinge oftmals, als es eigentlich Ursachen gibt. Und das heißt, wenn wir sagen, ich fürchte kein Unglück, heißt es vielleicht, so können wir es verstehen, in einer Krisensituation, ich kann diese ewigen Sorgen ablegen. Ich muss nicht in Sorgen ertrinken. Ich muss nicht in den Ängsten, die ich mir wegen einer Sache mache, alleine deshalb wegen der Ängste schon zugrunde gehen. Sondern ich darf das ablegen. Ich darf in einer Zuversicht und Sicherheit bleiben. Andererseits aber gibt es eben die Aussage von dem Bösen. Aber David sagt in dem Psalm nicht, und das ist wichtig, er sagt nicht, dass es in diesem finsteren Tal nichts Böses gibt. Er sagt nur, dass er sich nicht davor fürchtet. Ich glaube, das ist eines der größten Missverständnisse, auch bei manchen Christen, dass sie denken, in dem Augenblick, wo ich mich für Gott entscheide, ist meine Zukunft ja, von allem Leid verschont. Ich muss nichts mehr erleiden. Gott hat mich ein für alle Mal aus allem, was schlimm ist, rausgerettet. Doch die Wahrheit ist, Gott packt uns nicht in Watte. Es wäre völlig fromm missgedeutet, wenn man diesen Psalm so deutet. Alles ist super. David leugnet überhaupt nicht, dass es was Böses gibt. Und Gott packt uns nicht in Watte. Und die Bibel ist voll von Schilderungen, wo Menschen eine schlimme Not erleiden müssen. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Und ich bin froh, dass ich an dieser Stelle Doris zu mir nach vorne bitten darf. Doris ist so nett, dass sie uns ein paar Sachen erzählt. Komm einfach hier nach oben. Und wir wollen von Doris ein paar Sachen hören, die sie erlebt hat. Wir haben das gerade gelesen. Doris, schön, dass du da bist. Wir haben das gerade gelesen, ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Und ja, ich möchte einfach dich ein paar Sachen fragen, wie du es erlebt hast. Und zwar diese ernste Erkrankung, die du gehabt hast. Dadurch hast du sehr intensiv die Erfahrung von Leiden oder von der Nähe zum Tod gemacht, die Erfahrung von Verlust. Und ja, wie hast du das erlebt? Was für eine Herausforderung war das in deinem Glauben für dich und wie ist es damit ergangen? Vielleicht erzählst du uns mal, um was für eine Krankheit es geht, damit einfach alle so ein bisschen wissen, was los ist.
Ja, guten Morgen erstmal. Genau, also ich 2010 im Frühjahr fing es eigentlich an, ein leichtes Kribbeln in meinen ersten drei Fingerspitzen der linken Hand und ich habe mir nichts dabei gedacht. Naja, und es hat bis 2011 gedauert, im Juni, dass dann die Diagnose gestellt wurde. Also zwischendurch war ich beim Neurologen und MRT und überall. Es wurde Ultraschall gemacht von meinen Nerven. Man hat gedacht, ich hätte vielleicht MS oder irgendeine andere Autoimmunerkrankung und habe alles, was es dagegen gibt, auch bekommen, was allerdings leider alles nicht angeschlagen hat. Und Ostern 2011 wurde es dann so schlimm, dass ich den linken Arm gar nicht mehr heben konnte. Ja, und dann wusste mein Neurologe auch keinen Rat mehr und hat mich ins Krankenhaus eingewiesen. Und da wurden dann auch nochmal, was weiß ich, wie viele Tests gemacht. Letztendlich war es dann so, dass man durch eine Probeentnahme der Nerven herausgefunden hat, dass es halt ein Tumor ist, ein Nervenscheidewandtumor, der bösartig ist und der eben verursacht, also dieser Tumor wächst an den Nerven entlang und der verursacht eben, dass ich den Arm nicht mehr gebrauchen konnte, genau. Und dieser Tumor ist halt leider auch noch sehr selten. Wenige Ärzte kennen sich damit aus, aber ich hatte echt das Glück, dass hier in Oldenburg im e.V. ein Arzt war, der sich durch seine Ausbildung auch damit auskannte und auch noch auf dem Gebiet so ein bisschen geforscht hat. Und das war halt ein großes Glück und der konnte mir dann eben auch sagen, was jetzt dann weiter letztendlich damit oder was ich letztendlich jetzt weiter tun sollte, um gegen diese Krankheit irgendwas zu unternehmen. Mhm. Es gab nicht viel. Diese Krankheit ist 0,001% aller Tumore, also schon was ziemlich Seltenes. Und es gab dagegen auch Zytostase oder irgendwie sowas, keine Chemo. Und dann bin ich halt bestrahlt worden. Genau, das war dann Anfang 2012. Ja, das war dann so, also die Bestrahlung an sich, man fährt da jeden Tag hin, man merkt nichts davon und trotzdem machen diese Strahlen also nicht nur, oder sie versuchen nicht nur den Tumor da kaputt zu machen, sondern sie machen auch wirklich die Haut kaputt und auch Knochen und alles Mögliche, obwohl man sie eben nicht spürt. Bei mir war es dann auch noch so, dass durch diese Bestrahlung das Gewebe um die Nerven herum so stark angeschwollen ist, dass ich schreckliche Schmerzen bekommen habe. Ich habe wirklich nachts schreiend im Bett gelegen und habe Morphium in mich hineingefuttert. Zum Schluss hatte ich dann auch was zum Spritzen zu Hause schon. Bis dann ein Arzt auf die Idee kam, ich sollte halt Cortison bekommen. So wie Motorradfahrer, die sich so einen Plexusabriss also verunfallen und dann so einen Plexusabriss haben. Und die bekommen dann auch Cortison. Und dann meinte er, vielleicht hilft das ja bei mir auch. Und das war dann tatsächlich so. Und ich habe also 2- bis 3-tägig dann eben hochdosiert Cortison infundiert bekommen. Genau. Ja.
Ja, man sieht halt, dass es einen fortschreitenden Verlauf gab. Dein Arm musste abgenommen werden.
Genau, also es war dann so, dass sich erstmal nach der Bestrahlung das Ganze gebessert hat. Und dann ist es aber 2013 im Sommer wieder schlechter geworden. Ja, und dann haben die Ärzte gesagt, okay, bevor wir jetzt das Risiko eingehen, dass es in den Spinalkanal einwächst, und vielleicht noch den anderen Arm irgendwie beeinflusst. Schauen wir nach, wie weit es da ist. Dazu müssen wir allerdings die Nerven des linken Arms an der Wirbelsäule kappen, da wo sie austreten. Und dann ist der Arm natürlich gelähmt. Dann können wir aber sehen, wie weit er fortgeschritten ist und können dann weitere Maßnahmen überlegen. Da war das dann halt so, dass er noch nicht in den Spinalkanal eingewachsen war. Und man hat mir dann geraten, halt den Tumor entfernen zu lassen, weil der Tumor an sich sonst auch mal durch die Haut rauswachsen kann. Und das ist schon eine ziemlich schlimme Sache auch. Ganz unangenehm auch für die Patienten, weil das mit wirklich, ja, ich sag mal, Verwesungsgerüchen einhergeht. Ich bin Krankenschwester und wusste deshalb auch einiges über all dieses Ganze. Und dann habe ich mir halt gesagt, okay, dann muss ich halt diesen Schritt gehen und der Arm musste dann halt abgenommen werden. Das war im Frühjahr, also April 2014, genau.
Ja, ich denke, es ist an der Stelle unzweifelhaft, dass das wirklich eine Erfahrung war von diesem Todesschatten, ein finsteres Tal, einfach aufgrund einer gesundheitlichen Krise. Und ich denke, es braucht nicht viel Fantasie, sich vorzustellen an der Stelle eben, dass diese Erfahrung von Leiden, aber auch Verlust, auch ganz körperlichem Verlust, dass es eben für deinen Glauben eine Herausforderung war. Und erzähl uns mal, wie es dir damit ergangen ist in der Situation.
Ja, also man bekommt da wirklich Zweifel, wo ist denn Gott in all dem und warum hört er mich nicht, wenn ich jetzt hier so leide? Also ich kann diese Fragen auch heute nicht beantworten, weil ich habe immer noch Phantomschmerzen, durch die ich auch noch ziemlich viele Medikamente nehmen muss. Aber Gott ist trotzdem da. Also es ist total wichtig, dass man Gemeinschaft hat mit anderen Christen. Ich meine, die Familie ist sowieso um einen herum, aber für mich war es ganz wichtig, dass eben ich auch in dieser Gemeinde war, dass ich einen Hauskreis hatte. Und ich möchte mich auch noch bedanken bei allen Betern, die mich die ganze Zeit durchgetragen haben im Gebet, die das auch jetzt immer noch tun, die nachgefragt haben, wie es mir denn geht. All diese Dinge, das war einfach eine große Hilfe. Und ich habe einfach auch wenn Gott ja mit den Schmerzen und all das, wenn er da nicht immer so da war, also zum einen, wir dürfen Zweifel haben und Gott ist dann nicht sauer auf einen, sondern wir dürfen zweifeln und dürfen ihm das auch sagen. Und auch wenn wir uns fürchten, auch das dürfen wir ihm direkt sagen und er kommt dann auch mit seinem Frieden. Und Gott ist einfach da, indem er wirklich sich darum kümmert, dass man eben ja, durch diese Krankheit, durch diese ganzen Phasen praktisch so wie hindurchgeführt wurde. Für mich war das wirklich so Schritt für Schritt. Es kam nicht alles auf einmal. Und ich kam auch immer an die richtigen Ärzte. Das muss ich schon sagen. Also ich hatte auch da, kann man sagen, seine Führung irgendwo. Ne? Hm. Und die Ärzte hat er uns ja auch gegeben. Also, ja.
Genau. Kannst du irgendwie ein Beispiel sagen, wo du Gottes Hilfe ganz praktisch erlebt hast?
Naja, praktisch war es schon so, dass ich zu dem Zeitpunkt Anfang 2013 auch noch umgezogen bin. Aber ich bin dann halt aus Neusüdende, der Nabel der Welt, nach Oldenburg gezogen. Und es war aber tatsächlich so, dass ich brauchte mir keine einzige Wohnung angucken. Gott hat mir durch eine ehemalige Kollegin ein Häuschen vor die Füße gelegt, in dem ich eben jetzt wohne, was genau so ist, wie ich mir das vorgestellt habe, mit einem kleinen Garten, 2,5 Zimmer, sodass meine Tochter auch mal Platz hat, wenn sie kommt. Also das war zum Beispiel seine Fürsorge in all dem. Oder ich habe ja auch... Also ich war OP-Schwester mit einer Hand, ist das etwas schwierig. Und deshalb brauchte ich halt einen anderen Job. Aber erstens mein Alter und dann mit einem Arm einen anderen Job zu finden, das war sehr schwer. Aber es war tatsächlich so, als ich schon nicht mehr geglaubt habe, dass sich was auftut, kam ein Anruf aus der Klinik, in der ich gearbeitet habe, dass sie tatsächlich einen Job für mich haben. Und ich arbeite jetzt in der Kinderklinik, mache Terminvergabe, sitze am PC, schreibe ein paar Rezepte und solche Sachen. Und ja, also ich bin total happy darüber, dass ich eben meinen Lebensunterhalt jetzt auch noch selbst verdienen kann. Also ja, bin ich total froh.
Ich würde jetzt einfach gerne mal mit Blick auf diesen Psalmtext fragen, könntest du wie im Psalm sagen, ich fürchte kein Unglück?
Also wie gesagt, ich denke, ich darf mich fürchten, aber ich darf diese Furcht direkt an Gott abgeben. Und dann, wie gesagt, kommt er auch wieder mit seinem Frieden und tröstet mich. Das habe ich ganz oft erfahren. Und wie gesagt, auch die Gemeinschaft mit anderen Christen, den Fehler, den man auf keinen Fall machen sollte, ist, sich dann aus allem rauszunehmen, vielleicht nicht mehr zum Gottesdienst zu kommen, weil man denkt, alle gucken dann ja, wenn man keinen Arm mehr hat oder was weiß ich. Aber egal, also ich würde jedem empfehlen, dem es nicht gut geht, gerade in den Hauskreis zu gehen oder in den Gottesdienst, wohin auch immer, wo ihr Gemeinschaft haben könnt mit anderen Christen. Das ist total wertvoll und ja, da hilft Gott einem auch weiter dann.
Eine Frage habe ich noch, wenn du aus deiner Krankheitserfahrung guckst, welche Sicht hast du aus deinem Glauben heraus auf die Ewigkeit?
Ja, also ich weiß, dass Gott mein Leben in seiner Hand hat. Ich habe diesen Psalm auch mal dann irgendwie auswendig gelernt und wie gesagt, an manchen Stellen und in manchen Situationen hatte ich meine Fragen. Aber ich weiß, dass Jesus mein Hirte ist und dass er mein Leben in seiner Hand hat, dass letztendlich nicht diese Krankheit bestimmt, wann ich sterbe, sondern Gott bestimmt, wann ich sterbe, und dass das Leben hier, das sagt ja auch ein Psalm, 70 oder 80 Jahre dauert, wenn wir Glück haben, aber die Ewigkeit ist unendlich, und ja, da sind wir mit Gott zusammen und das ist viel, viel mehr wert. Genau.
Danke, Doris. Danke. Herzlichen Dank. ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich bin an der Stelle immer, jedes Mal, wenn ich mir das vorstelle schon und auch jetzt wieder sehr bewegt, zu merken, da ist keine Bitterkeit. Doris spricht von Frieden, den sie da an der Stelle empfunden hat. Keine Bitterkeit. Wir haben uns vorher unterhalten und sie hat mir gesagt, das ist so ein Dennoch-Glaube. So ein Glaube, der sagt, trotz allem hoffe ich auf Gott. Ich erinnere mich, dass du noch gesagt hast, wohin sonst sollten wir gehen? Wohin sonst? Und ich habe das Gefühl, so, man kennt ja manchmal so eine Redensart, wenn Leute so in dem, wie sie sich so verhalten, so sich am Rande der Legalität bewegen, dass man sagt, die stehen so mit einem Bein im Gefängnis. Und in einer ähnlich abgewandelten Form habe ich für mich das Bild, Doris steht irgendwie mit einem Arm im Himmel. Das ist eine Perspektive, die so versöhnlich ist, die hier aus dem, was sie uns erzählt hat, rauskommt. Ich finde es sehr bewegend. Und wenn wir gucken, was der Psalm an der Stelle auch sagt, dann entspricht das dem, was Doris uns gerade erzählt hat. Da heißt es dann nämlich, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wir merken, dass plötzlich dieser Psalmtest umschwingt, umschaltet auf diese Du-Anrede. Erst heißt es, der Herr ist mein Hirte, aber denn du bist bei mir, sagt er plötzlich. Dann merkt er plötzlich, ich bin hier im Tal des Todesschattens unterwegs, aber da ist mein Gegenüber, mein Mitstreiter, der mit mir an meiner Seite ist. Der dreht sich einmal umförmlich so und sieht, ja, mit mir zusammen läuft jemand. Du bist bei mir. Und ich bin nicht allein. Und dieses Du bist bei mir, das ist ja eine der größten Zusagen, die das Evangelium macht. Jesus selbst sagt es zum Beispiel, ich werde bei euch sein, alle Tage, bis an der Weltende. Eine großartige Zusage. Denn dein Stecken und Stab trösten mich. Das ist so der Stab, das ist so dieser Hirtenstock, womit die Schafe so geleitet werden. Und Stecken ist ein anderer Stock, der ist so eisenbeschlagen, um gegebenenfalls Raubtiere abzuwehren. Also eine gute Führung und auch ein Schutz ist da drin enthalten. Und das ist ein großer Trost. Und das heißt ja auch, Gott ist ein Gott des Trostes. Und diesen Trost hat auch Doris empfangen, wie sie gerade erzählt hat. Und an der Stelle muss man auch sagen, in dem Moment, wo der Psalm auch aussagt, du tröstest mich, sagt er ja auch, ja, ich habe auch Trost nötig. Ich gehe dann nicht so grinsend durch das Leben durch, alles ist super, egal was passiert, Arm ab, alles wurscht, ich bin fröhlich. Nein, es ist eine Traurigkeit da, es ist ein Leid da, aber er hält sich daran fest, sagt, du tröstest mich. Ich brauche den Trost auch. Es gibt dieses Unglück in meinem Leben und du bist aber da und du tröstest mich. Und wenn es dann weiter heißt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein, dann wird da eine Szene beschrieben, wo jemand zu Gast bei jemand anderem ist. Wenn man zu jemandem nach Hause kommt, so in diesen alten Zeiten, dann wurde man zum Essen eingeladen. Das war das Symbol von Gemeinschaft, von Willkommensein. Das Haupt mit Öl salben ist eine Geste, die man seinen Gästen gezeigt hat, im Sinne von, du bist uns herzlich willkommen. Und du schenkst mir voll ein, du füllst mir den Becher, es heißt sogar bis zum Überfließen eigentlich in der Bibel. Du füllst mir bis zum Überfließen. Da habe ich schon zu tun, bis ich den austrinke. Ich bin hier richtig angekommen, ich darf hier sein, ich darf hier bleiben und wir essen und trinken zusammen. Das ist diese absolute Zusage, bei dir bin ich Gast, bei dir darf ich mich zu Hause und wohlfühlen, bei dir bin ich willkommen und ich darf auch bleiben. Und wenn man sich überlegt, dieser Tisch wird gedeckt im Angesicht der Feinde, fragen wir uns natürlich, was sind eigentlich heute unsere Feinde? Oft sind es, glaube ich, gar nicht Feinde aus Fleisch und Blut, sondern es ist eigentlich mehr so ein Sammelbegriff für die inneren Kämpfe, die wir so selber führen. Ja, das können verschiedene Kämpfe sein. verschiedene Kämpfe, die wir innerlich austragen und die uns irgendwie zeigen, so irgendwie bin ich angefochten, im wahrsten Sinne des Wortes, von Erfahrungen, von Sachen, wie mich Menschen behandeln, von gesundheitlichen Situationen. Und all das, sagt das Bild hier, muss draußen bleiben. Ich werde eingeladen bei diesem guten Gastgeber, darf reinkommen, darf die Tür hinter mir schließen. Und die Feinde müssen zugucken, wie ich in einer Ruhe, die Situation eigentlich gar nicht erwarten lässt, mich kräftigen darf und gestärkt werden darf. Und es war Martin Luther, der gesagt hat, das ist auch ein Bild, ein Tisch wird gedeckt, ein Becher wird eingegossen, der sozusagen aufs Neue Testament zeigt. Das ist eine ganz faszinierende Eigenschaft der Bibel. Diese Psalmen von David, das war ungefähr 1000 Jahre vor Christus, als die geschrieben wurden. Ungefähr 1000 Jahre vor Christus hat David gelebt. Und er hat was geschrieben und im Nachhinein, nachdem Jesus in die Welt gekommen ist, lesen wir das Ding und lesen plötzlich, das zeigt schon auf Jesus hin. Das zeigt nämlich darauf hin, dass Jesus selbst unsere Speise geworden ist. Das ist das, was wir auch nachher noch im Abendmahl feiern wollen. Dass Jesus selbst sich für uns hingegeben hat, um uns zu kräftigen. Er hat sich zerbrechen lassen, damit wir aufgebaut werden. Und dieser Kelch, was ja hier der überfließende Kelch ist, ist ja auch im Abendmahl das Zeichen eines Bundes, dass Jesus sich unverbrüchlich an unsere Seite gestellt hat dadurch. Und das im Grunde lässt sich schon aus diesem alten Psalm herauslesen, dass diese Zusage gilt und die hat heute noch die gleiche Bedeutung. Ich halte zu euch und lasse euch nicht im Stich. Und diese Erfahrung ist es eben, die David auch schildert. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Die Güte Gottes gilt mir, egal was passiert. Diese Überzeugung ist das. Und es ist die Überzeugung, nichts, wie es im Römerbrief heißt, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Das ist diese Aussage, ich bin für immer und ewig bei Gott geborgen, egal was passiert. Ja, und das Neue Testament ist da, wie ich schon sagte, ganz ehrlich, die Bibel ist ganz ehrlich, die beschönigt nichts. Auch Jesus sagte, im Johannesevangelium steht das, hier auf der Erde habt ihr viel Schweres zu erleben, aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Und an der Stelle merken wir, was für eine neue Perspektive das ist durch Jesus. Welche Perspektive auf die Ewigkeit uns dadurch geschenkt wird. Eine Perspektive der Hoffnung und des Friedens. Eine Perspektive, die nicht leugnet, dass es schwere Zeiten gibt, aber hinter jedem noch so finsteren Tal kommt ein Licht. Das ist das Licht, durch das Schatten vielleicht, was hinter dem Schatten steht. Und es sagt uns, in allem ist Gott mit dir. Und Doris hat das eben gerade so gesagt, was ist das, was uns hilft, was uns Kraft gibt? Sie hat gesagt, Gemeinschaft suchen mit Jesus, Gott nicht verlassen, sich nicht zurückziehen. Aber auch Gemeinschaft suchen mit Glaubensgeschwistern, einander helfen, einander trösten, einander tragen. Einander beistehen in der Not. Weil heute dieser Totensonntag ist, habe ich eine Folie, da geht es um einen Grabstein, wo drauf steht, Gott spricht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Durch den Tod hindurch sagt Gott, ich hab dich, du bist mein. Und das möchte er jedem von uns sagen. Und diese Zuversicht, von der wir heute gehört haben, die der Psalm ausdrückt und die uns durch Jesus gegeben ist, die soll nach Gottes Willen jeder hier heute auch in unserem Raum bekommen. Und die möchte ich uns zusprechen. Und ich möchte an der Stelle gleich beten und möchte euch auch schon mal bitten, aufzustehen dafür, dass wir zusammen beten. Und ich möchte gerne die Frage stellen, gibt es jemand, der für sich noch nie die Entscheidung getroffen hat, ich will diese Zuversicht haben, ich will Jesus Ja sagen, damit das alles, was heute gesagt wurde, für mich gilt. Gibt es jemand, der denkt, heute muss ich einfach mal diese Entscheidung treffen und will das für mich neu oder überhaupt erstmalig klar machen, dann gib mir kurz ein Zeichen, dann werden wir ganz besonders auch dafür beten. Möchtest du eine Entscheidung treffen?